Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend, ich begrüße Sie zu den Tagesthemen. Gerade mal 24 Stunden, so hatte er im Wahlkampf verkündet, werde er brauchen, um den russischen Krieg gegen die Ukraine zu beenden. Vielleicht sogar noch bevor er ins Weiße Haus zurückkehren würde. Davon kann offensichtlich keine Rede sein. Und eigentlich war den meisten auch klar, dass Donald Trump das nicht gelingen konnte. Aber, wie heißt es ja so oft über den US-Präsidenten, man sollte ihn nicht wörtlich, aber man sollte ihn ernst nehmen. Und das mit dem Ende des Krieges, das scheint ihm ernst zu sein, denn mehr als eine Stunde telefonierte Trump heute mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Anschließend hieß es, man habe sich auf Verhandlungen verständigt sowie ein baldiges persönliches Treffen. Und danach informierte Trump den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky über dieses Telefonat. Fragen dazu jetzt an Gudrun Engel, die Leiterin unseres AD-Studios in Washington. Gudrun, welche Einzelheiten dieses Telefonats zwischen Trump und Putin sind denn mittlerweile bekannt?
Also Donald Trump hat das Gespräch, Zitat, hochproduktiv genannt. Sie haben über eine ganze Reihe Themen gesprochen, auch über die Beziehungen der beiden Länder zueinander. Da war ja die ganze Zeit Eiszeit, jetzt scheint es ein bisschen Tauwetter zu geben. Und die beiden haben tatsächlich vereinbart, schnell Verhandlungen aufnehmen zu wollen zur Beendigung des Ukraine-Krieges. Dazu gibt es jetzt hier auf amerikanischer Seite eine Arbeitsgruppe. Da sind vier Trump-Vertraute drin. Das ist zum einen Außenminister Rubio, CIA-Chef Radcliffe und der Nationalsicherheitsberater Waltz. Dazu noch ein Sondergesandter, nämlich Stephen Witkoff. Die vier sollen jetzt diese Verhandlungen aufnehmen mit Russland. Wer auf russischer Seite an diesen Verhandlungen teilnimmt, ist uns noch nicht bekannt. Aber beide Männer, Trump und Putin, haben gesagt, sie wollen das Blutvergießen in der Ukraine jetzt möglichst schnell beenden.
Aber das klingt so, als liefe das auf Verhandlungen ohne Beteiligung der Ukraine hinaus.
Ja, so wie das im Moment klingt, sieht es so aus, als ob die beiden großen Jungs das untereinander ausmachen und der kleine Bruder Ukraine da am Katzentisch dabei sitzen darf. Es ist noch nicht klar, wie genau diese Verhandlungen laufen sollen und ob die Ukraine Mitspracherecht hat über ihre eigene Zukunft. Aber immerhin hat Donald Trump ja direkt nach dem Gespräch mit Putin auch bei Zelensky angerufen und ihn zumindest über sein Gespräch informiert.
Die beiden Präsidenten, Putin und Trump, die wollen sich ja dann treffen. Weiß man schon, wo und wann das geschehen könnte?
Also Donald Trump hat gerade im Oval Office wieder mal zu Reportern gesprochen und gesagt, er geht davon aus, dass er Wladimir Putin schon bald treffen wird, und zwar in Saudi-Arabien. Für ihn wäre das ganz praktisch, da könnte er zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, denn er will ohnehin nach Saudi-Arabien fahren, um dort mit den Vertretern der Arabischen Liga über die Zukunft des Gazastreifens zu reden. Wenn dazu dann auch noch Wladimir Putin käme, um über die Ukraine zu sprechen, dann wäre das für ihn quasi ja, ein großer Auftritt und eine große Möglichkeit, zwei große Krisen in der Welt auf einen Schlag zu lösen. Ob ihm das gelingt, ist die andere Frage.
Gudrun, vielen Dank für die Informationen nach Washington. Und wir schalten gleich weiter zu Birgit Firnig, unserer Korrespondentin in Kiew. Birgit, wie ist denn das Telefonat zwischen Trump und Putin in Kiew aufgenommen worden?
Also man hat es zur Kenntnis genommen, Ingo, und auch die kategorische Abfuhr, die der Kreml gleich dem Vorschlag von Präsident Zelensky erteilt hat, eines Gebietsaustausches. Das war ja etwas, was er heute in einem Gespräch sozusagen in die Runde geworfen hat. Das ist hier zur Kenntnis genommen worden. Man hat sich aber offiziell dazu bisher noch nicht positioniert, noch nicht geäußert.
Und anschließend, wir haben es gerade gehört, hat Trump ja wohl auch mit Präsident Zelensky telefoniert. Das sei ein sehr gutes Gespräch gewesen, ließ Trump verlautbaren. Aber welche Einzelheiten daraus sind bekannt?
Also Präsident Zelensky hat in seiner allabendlichen Videoansprache es nochmal gelobt als sehr konstruktiv, sehr lang, sehr ausführlich. Man habe diplomatische, militärische, wirtschaftliche Fragen erörtert und eben auch versucht, gemeinsame Schnittmengen hier herauszuarbeiten, um eben die Beziehungen zu vertiefen. Das hat Präsident Zelensky sehr gelobt. Und das sind natürlich auch heute schon Gespräche gewesen vom Finanzminister, dem amerikanischen Finanzminister, der war hier. Es soll jetzt ein Konzept erarbeitet werden, sehr, sehr schnell unter Hochdruck, das dann in den nächsten Tagen bei der Münchner Sicherheitskonferenz mit J.D. Vance, dem Vizepräsidenten im amerikanischen, erörtert werden soll, also ihm vorgelegt werden soll. Das ist sozusagen die positive Reaktion. Gleichzeitig hören wir aber hier auch aus dem Präsidialamt sehr besorgte Töne, denn man hat natürlich jetzt die Sorge, Sorge. Präsident Trump hat klar geäußert, dass er eher sozusagen eine Vermittlerrolle einnehmen will, Schiedsrichterrolle, wenn man so will. Somit ist quasi der wichtigste Verbündete der Ukraine plötzlich zur neutralen Figur geworden. Das besorgt natürlich hier die Politik in großem Maße.
Birgit, vielen Dank für die Informationen nach Kiew. Ja, soweit also erste Reaktionen auf diesen diplomatischen Vorstoß aus Washington. Und vor diesem Hintergrund fand das erste Zusammentreffen des neuen US-Verteidigungsministers Pete Hegseth mit seinen NATO-Kollegen heute statt. Und Hegseth dürfte für die allermeisten ein unbeschriebenes Blatt gewesen sein, denn bislang tat er sich ja nicht gerade als international versierter Sicherheitspolitiker hervor. Der ehemalige Moderator des konservativen Nachrichtenkanals Fox News und Armeeveteran war einer der umstrittensten Personalien im Kabinett von Präsident Trump. Und mit Blick auf den Krieg gegen die Ukraine verkündete Hegseth heute das, was Trump schon vorab angedeutet hatte und was jetzt Birgit Pfirnig eben gerade auch angedeutet hat, einen ganz anderen Ukraine-Kurs der USA als bislang unter Präsident Joe Biden. Aus Brüssel, Christian Feld.
Zuerst war er zur Truppe gereist nach Stuttgart. Pete Hegseth, der neue US-Verteidigungsminister. Auf X zeigt er, wie er mit Elite-Soldaten trainiert. Die NATO sagt, er müsse eine stärkere, tödlichere Kraft werden, kein Diplomatenclub. Gestern war das. Heute in Brüssel erlebt der ukrainische Verteidigungsminister aus nächster Nähe die Härte seines Amtskollegen aus Washington. Das Telefonat von Trump und Putin hat zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht stattgefunden. Doch die Botschaften zur Ukraine sind ungewohnt scharf.
We want, like you.
Wir wollen, wie Sie, eine souveräne und wohlhabende Ukraine. Aber jetzt müssen wir erst einmal anerkennen, dass ein Zurück zu ukrainischen Grenzen vor 2014 ein unrealistisches Ziel ist. Um es klar zu sagen, als Teil von jeglicher Sicherheitsgarantie werden keine US-Truppen in der Ukraine stationiert. Und das ist die Botschaft an die Europäer in der NATO. Die Ukraine, das ist demnächst vor allem eure Verantwortung. In Brüssel macht Hegseth also deutlich, Trumps Worte sind ernst gemeint, keine Drohkulisse, die vorbeizieht. Wie reagieren? Wir verstärken die Unterstützung für die Ukraine. Wir werden mehr tun. Wir machen das an der Seite der Amerikaner. Und die Aussage, eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine sei unrealistisch? Da müssen wir unterscheiden, dass er im Speziellen gesagt hat, dass eine NATO-Mitgliedschaft nicht bei Friedensverhandlungen besprochen wird. Aber er hat nicht ausgeschlossen, dass die Ukraine eines Tages NATO-Mitglied werden kann. Stunden später, auch mit Kiew, hat Trump telefoniert. Putin wolle den Krieg nicht beenden, betont Selenskyj. Wir brauchen echte Sicherheitsgarantien und ich habe Präsident Trump gebeten, uns diese zu geben, der Ukraine zu helfen, uns zu stärken. Aber, so sagt er weiter, auch mit Europa müsse man sprechen. Eine größere Armee koste eben viel Geld.
Frieden wird nur gelingen, wenn die Ukraine eine bestmögliche Verhandlungsposition hat, und zwar eine eiserne und langfristige Sicherheitsperspektive.
War das heute ein Tag, der die Situation nachhaltig verändert hat? Wer will das sagen nach fast 3 Jahren Krieg?
Der Rahmen mag zwar eine private Feier gewesen sein, aber gerade im Endspurt des Bundestagswahlkampfs stehen Spitzenpolitiker ja quasi rund um die Uhr im Fokus. Und so ist eine Aussage von Bundeskanzler Olaf Scholz nun veröffentlicht worden, die ihm den Vorwurf des Rassismus gegenüber dem Berliner Kultursenatoren Joe Ciallo eingebracht hat, was Scholz vehement von sich weist. Markus Preis in Berlin dazu. Worum geht es da überhaupt und wo genau liegt denn der Vorwurf gegen Scholz?
Also nochmal, man muss wissen, das war eine private Feier, ungefähr 300 Gäste vor 10 Tagen. Und da gab es ein Gespräch, an dem der Bundeskanzler beteiligt war, wo er im Prinzip ja, sich ausgemalt hat oder auch unterstellt hat, dass die Union auch in Zukunft nochmal Mehrheiten mit der AfD suchen könnte. Und da hat sich eben Joe Ciallo, der Berliner Kultursenator, von der CDU eingemischt. Und Olaf Scholz soll ihn dann als Hofnarr oder Feigenblatt der eigenen Partei bezeichnet haben. Dass dieses Wort gefallen ist, das beschreitet Olaf Scholz auch nicht. Aber er wehrt sich gegen eine Sache ganz vehement. Nämlich, es gibt einen Bericht von Focus Online, wo nahegelegt wird, dass er gesagt haben könnte, etwas in der Art wie, du als Schwarzer bist ein Feigenblatt deiner Partei. Dagegen geht Scholz jetzt jetzt rechtlich vor gegen diese Berichterstattung. Und er hat ansonsten nochmal gesagt, dass es absurd und konstruiert wäre, dass er rassistische Vorwürfe einem CDU-Politiker gegenüber so machen würde.
Aber hat der Vorgang jetzt möglicherweise doch irgendwelche Auswirkungen auf den weiteren Verlauf des Wahlkampfs?
Natürlich hat er die, denn er beschäftigt die Hauptstadt und die Wahlkampfzentralen seit heute Mittag quasi durchgehend. Die Union hat mit vielen Stimmen reagiert, unter anderem Kanzlerkandidat Friedrich Merz hat gesagt, ihm fehlen die Worte, der Bundeskanzler würde sonst immer so viel Respekt verlangen und hätte ihn offenbar selber nicht. Es gibt Rücktrittsforderungen gegenüber Scholz und umgekehrt aus der SPD. Da heißt es, dass seine Kampagne, dass seine Intrige und warum käme das erst 10 Tage, nachdem sozusagen der Vorfall ja angeblich war. Woran man merkt, dass alle unglaublich nervös sind, ist auch, wenn man heute dazu Reaktionen, Stellungnahmen, Einschätzungen oder Informationen haben will und ruft Leute an, die rufen sofort zurück. Also man merkt, für alle geht es da jetzt um ziemlich viel. Die Frage ist sozusagen, was sagt Giorgiello dazu? Es gab am Abend ein Telefonat zwischen ihm und dem Bundeskanzler, aber über den Inhalt ist noch nichts bekannt.
Markus, vielen Dank für die Information. Soweit nach Berlin.
Gerne.
Die Inszenierung wie ein Staatsbesuch. Die AfD-Co-Vorsitzende und Kanzlerkandidatin ihrer Partei, Alice Weidel, ist heute nach Budapest gereist und hat dort Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orbán getroffen. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz war sie voll des Lobes für Ungarn, bezeichnete das Land als Vorbild, etwa bei der Migrationspolitik. Dabei steht Orbán seit Jahren in der EU in der Kritik wegen Vorwürfen des Verstoßes gegen Prinzipien von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Alice Weidel würde gerne werden, was Orbán schon ist, Regierungschef. Wie sie zur Kanzlerkandidatin ihrer Partei aufstieg, zeigt unsere Porträtreihe Akkurat. Die längere Version dieser Reihen sehen Sie in der ARD-Mediathek. Imke Wrage und Jakob Groth berichten.
Das ist Comedy pur!
Alice Weidel teilt gern aus.
Ich glaube, ich spinne. Das glauben Sie doch wohl nicht im Ernst.
Seit 2017 steht sie im Rampenlicht, führt die AfD zusammen mit Alexander Gauland erstmals in den Bundestag.
Die politische Korrektheit gehört auf den Müllhaufen der Geschichte.
Wobei sie auch relativ schnell, glaube ich, daran auch Gefallen gefunden hat und gemerkt hat, dass das auch ankommt, was sie sagt, sowohl im Stil als auch im Auftritt.
Weidel hat BWL und VWL studiert, später promoviert, in der Finanzbranche gearbeitet und 6 Jahre in China verbracht.
In China gibt es ein Sprichwort, die Frauen tragen die Hälfte des Himmels. Fu Nü, Bam Ben Tien.
Weidel tritt 2013, kurz nach deren Gründung, der AfD bei. Damals eine rechtskonservative Protestpartei, die zurück zur D-Mark will.
Jetzt ist sie da, die Alternative für Deutschland.
Ab 2015 rückt die Partei nach rechts, völkische Töne werden lauter. Und der Rechtsextremist Björn Höcke gewinnt an Einfluss.
Ein Denkmal der Schande.
Im Machtkampf innerhalb der Partei ist Weidel zunächst für ein Ausschlussverfahren gegen Höcke, schwenkt dann aber um.
Ich weiß jetzt nicht, was Sie mit rechtsradikalen Äußerungen meinen.
Sie ist wahnsinnig strategisch. Das sieht man auch daran, wie wendig sie jetzt letztlich in vielen Bereichen auch agiert.
Seit 2017 führt Weidel die Fraktion im Bundestag mit radikalen Tönen.
Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse.
Auf Gauland folgt Tino Chrupalla, mit dem Weidel 2022 auch die Parteiführung übernimmt. Zu Hause ist Alice Weidel auch in der Schweiz. Sie lebt in Einsiedeln mit ihrer Frau und den 2 gemeinsamen Kindern.
Sarah, ich liebe dich.
Das Familienbild der AfD sieht eigentlich anders aus.
Das mag für Sie ein Widerspruch sein, das ist es für mich aber nicht.
Alice Weidel geht mit dem Thema offensiv um, offenbar strategisch.
Guck mal, alle sagen immer, wir wären Rassisten. Unsere Vorsitzende hat eine Partnerin, die ihre Wurzeln in Sri Lanka hat. Die Leute sagen, wir wären homophob, unsere Vorsitzende ist lesbisch.
2024, Massendemonstrationen gegen die AfD nach den Enthüllungen der Rechercheplattform Korrektiv. Bei einem Treffen, unter anderem mit AfD-Leuten und Rechtsextremen, soll es um millionenfache Vertreibung gegangen sein. Den Kampfbegriff Remigration nutzt Weidel bei ihrer Kür zur Kanzlerkandidatin.
Wenn es dann Remigration heißen soll, dann heißt es eben Remigration.
Sie hat da wirklich eine Umarmung mit den Rechtsextremisten gemacht. Jetzt fragt man sich, ist das vielleicht wirklich die wahre Alice Weidel?
Prominente Wahlkampfhilfe kommt von Tech-Milliardär Elon Musk. Nachdem die AfD im Bundestag Friedrich Merz eine Mehrheit für seinen Antrag zu einer verschärften Migrationspolitik beschert, sehen viele den Bruch der Brandmauer. Merz hält dagegen.
Von meiner Partei aus reicht niemand der AfD die Hand.
Keine Koalition mit der AfD. Die reagiert mit Häme.
Friedrich Merz ist als Tiger gesprungen und endete als Bettvorleger.
Für Alice Weidel bleibt das langfristige Ziel das Kanzleramt.
Es ist Rekord. Seit mehr als 130 Tagen wartet Österreich auf eine neue Regierung. Und seit heute steht fest, unser Nachbarland wird auch weiter darauf warten müssen. Denn der Chef der rechtspopulistischen FPÖ, Herbert Kickl, der mit seiner Partei bei der Wahl im September die meisten Stimmen geholt hatte und von Bundespräsident Alexander Van der Bellen im Januar mit der Regierungsbildung beauftragt worden war, der gab diesen Auftrag am Mittag an das Staatsoberhaupt zurück, weil die Koalitionsverhandlungen mit der konservativen ÖVP gescheitert sind. Wie es nun in Österreich weitergeht, Anna Tellack.
Wieder mal ist eine Option für die Regierung geplatzt. Das Politikdesaster ist Gespräch in ganz Wien, auch hier am Würstelstand.
Es ist alles offen, alle Möglichkeiten sind offen. Für die Demokratie sehr schlecht.
Eine entscheidungsfähige Regierung wäre schon vonnöten. Wir haben genug Probleme.
Das war jetzt mehr oder weniger optimistisch formuliert, ein Probieren. Und sie haben Gott sei Dank gesehen, dass es nicht möglich ist. Gott sei Dank rechtzeitig.
Dabei war am frühen Nachmittag noch alles in der Schwebe. Um 14 Uhr verlässt FPÖ-Chef Kickl die Parteizentrale. Zu diesem Zeitpunkt weiß nur er, dass er nicht Österreichs neuer Kanzler wird.
Ich habe jetzt ein Gespräch mit dem Herrn Dr. Stocker gehabt. Das war ein sehr gutes Gespräch. Jetzt gehe ich zum Bundespräsidenten und dann gibt es Neuigkeiten.
Die Neuigkeiten dann eine Stunde später. Kickl gibt den Regierungsbildungsauftrag zurück. In den letzten Tagen hatten sich die Fronten zwischen den Verhandlern extrem verhärtet. Hauptstreitpunkt? Die Aufteilung der Ministerien. Die FPÖ beansprucht die Schlüsselressorts Finanzen und Inneres für sich. Die ÖVP will das nicht akzeptieren.
Leider ist Herbert Kickl aus der Rolle des Oppositionspolitikers nicht ausreichend in die Rolle eines Regierungschefs gewechselt. Es hat die Chance gegeben, die Freiheitliche Partei hätte diese Chance gehabt, dass sie den Kanzler in Österreich stellt. Sie wurde aber von Herbert Kickl nicht genützt.
Die FPÖ wiederum sieht die Schuld am Scheitern bei der konservativen Volkspartei. Es sei um Postenschacher gegangen, statt um Inhalte. Kickl pocht auch heute wieder auf eine härtere Gangart bei den Themen Sicherheit und Asyl und eine klare Haltung zur EU.
Wir sind als Österreich kein Filialbetrieb einer Brüsseler Konzernzentrale. Damit das klar ist, unter einem proeuropäischen Kurs, und zu dem bekenne ich mich voll inhaltlich, unter diesem proeuropäischen Kurs verstehe ich zum Beispiel keine de facto automatisierte Unterwerfung unter Vorgaben von EU-Institutionen.
Kickl wirbt für Neuwahlen. Umfragen sehen seine Partei im Aufwind bei inzwischen mehr als 30%. Heute wurde seiner radikalen Politik jedoch erstmal eine Absage erteilt. Am Würstelstand sind sie hin und her gerissen, zwischen genervt und erleichtert.
Ich bin froh, dass wir jetzt keinen Bundeskanzler Kickl haben. Und ich bin gespannt, was der Herr Bundespräsident sozusagen als nächstes zu sagen hat, wie es weitergeht.
Der Bundespräsident kündigt erstmal an, wieder mit allen Parteien sprechen zu wollen. Und beruhigt.
Wir bewegen uns nach wie vor in den geordneten Bahnen der Bundesverfassung.
Ob es nun eine Expertenregierung geben wird, Neuwahlen oder doch noch eine Koalition, ist völlig offen.
Und zu der erneut gescheiterten Suche nach einer neuen Regierung in Österreich hat unser AD-Studio Wien-Korrespondent Nikolaus Neumeier vom Bayerischen Rundfunk folgende Meinung.
Für Europa ist das Ende der Koalitionsverhandlungen von FPÖ und ÖVP keine schlechte Nachricht, denn schon die Gespräche haben viele beunruhigt, auch im Ausland. Nicht nur aus Deutschland blickte man mit Sorge auf die Entwicklung in Österreich. Besonders beunruhigend die Nähe der FPÖ zu Wladimir Putin. Gerade in westlichen Geheimdienstkreisen befürchtete man zu Recht, dass Erkenntnisse via Österreich direkt an Moskau weitergereicht würden. Die FPÖ wollte eine andere Republik, Ausländer rauswerfen und die Grenzen dicht machen. Dass das Tourismusland Österreich besonders von ausländischen Fachkräften abhängig ist, wurde ignoriert. Die Justiz sollte sich der Politik unterordnen, die Medien an die Kandare genommen und die EU als Feind attackiert werden, ganz nach dem Vorbild Ungarns. Für viele war es eine Horrorvorstellung, dass ein FPÖ-Kanzler Herbert Kickl zusammen mit Viktor Orban die Europäische Union weiter demontieren würde. Schon beim Beginn der Verhandlungen haben sich viele über die Volkspartei ÖVP gewundert. Doch offenbar war zunächst die Aussicht auf Ministerämter das stärkere Argument. Erst allmählich dämmerte der ÖVP, dass sie für eine Koalition ihre Seele verkauft hätte. Die Verankerung in der Europäischen Union, die Verurteilung von Russlands Angriffskrieg oder den Respekt von europäischen Gerichtsentscheidungen. Gut, dass am Ende die Stimmen aus der ÖVP lauter wurden, die diese geplante Koalition nicht mitmachen wollten. Für Österreich ist die Entwicklung kein Schaden. Vielleicht kommt jetzt für eine Übergangszeit eine Expertenregierung ins Amt. Das Land jedenfalls bleibt hoffentlich auf Europakurs.
Die Meinung von Nikolaus Neumeier. Und jetzt zu einem Konflikt, der als eine der größten humanitären Krisen der Welt aktuell gilt, von dem die Weltöffentlichkeit aber auch deshalb nur einen Bruchteil mitbekommt, weil es für die internationale Presse äußerst schwierig ist, überhaupt ins Land zu kommen. Doch unserem ARD-Reporter Ramin Sina ist es nun gelungen, in den Sudan zu reisen. Ein Land im Nordosten Afrikas, direkt am Roten Meer gelegen, das vom Krieg schwer gezeichnet ist. Denn seit bald 2 Jahren tobt dort ein blutiger Machtkampf zwischen Abdel Fattah al-Burhan, dem Oberbefehlshaber der Armee, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite Mohamed Hamdan Daglo, genannt Hemeti, sein ehemaliger Stellvertreter. Dem untersteht die RSF-Miliz, die Rapid Support Force. Nach dem Sturz von Langzeitherrscher al-Bashir 2019 sollte die RSF in die sudanesische Armee integriert werden. Genau daran entzündete sich dann der aktuelle Konflikt. Mehr als 4,5 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Viele von ihnen haben Zuflucht in den Flüchtlingslagern rund um die Küstenstadt Port Sudan gesucht. Und von genau dort berichtet unser Korrespondent Ramin Sina.
Mutter und Tochter machen es sich schön, auch wenn es ihnen nicht leicht fällt. Seit 1,5 Jahren leben sie in einem Zelt. Umnur liebt den sudanesischen Kaffee. Tochter Nuralin ist im Camp bekannt für ihre selbstgemachten Dufthölzer. Früher war das hier eine Schule, doch die meisten Schulen in Port Sudan sind jetzt Camps für Familien, die vor Kämpfen aus anderen Teilen des Landes geflohen sind. Viele aus der Hauptstadt Khartoum, auch die beiden Frauen. Ihr Viertel wurde über Nacht zur Kampfzone, Krieg im eigenen Land, zwischen Armee und der RSF-Miliz. Kämpfer der Miliz fragten meine Cousins, als wir flohen, ob sie zur Armee gehören. Sie verneinten dies, sagten, wir wollen nur unsere Sachen transportieren. Sie sagten, sie geben uns nur eine Chance, nehmt so viel mit, wie ihr könnt, falls ihr nochmal zurückkommt, töten wir euch. Die RSF, eine hochgerüstete Söldnermiliz, viele der Kämpfer kommen aus umliegenden Staaten. Seit Kriegsbeginn hat die RSF große Teile des drittgrößten Landes in Afrika erobert. Zuletzt aber jubelte die Armee. Das sudanesische Militär konnte Territorium zurückgewinnen. Armeechef al-Burhan sucht wie sein Gegenspieler, der RSF-Anführer Dagalo, den Sieg auf dem Schlachtfeld. Voller Fokus weiter auf das, was wir erobern wollen, was uns genommen wurde, werden wir uns zurückholen. Die Hauptstadt am Nil, Khartoum, haben die Kriegsparteien in den vergangenen 2 Jahren weitgehend zerstört. Mehr als 150.000 Tote, 11 Millionen Geflüchtete, laut UN die größte humanitäre Krise der Welt. Die Hafenstadt Port Sudan gilt als sicher. Zivilisten und Politiker sind ans Rote Meer geflohen. Auch der Gouverneur der entfernten Region Nord-Darfur, er spricht von Völkermord der RSF-Miliz gegen indigene afrikanische Stämme. Alle Krankenhäuser zerstört, alle Schulen zerstört. Und sobald sich ein paar Menschen versammeln, bombardieren sie mit hochentwickelten Drohnen aus der Luft. Was in der Stadt Al-Janina passiert ist, war ethnische Säuberung. Sie haben mehr als 8000 Menschen in weniger als einer Woche getötet. Im geflüchteten Camp in Port Sudan kommen Hilfsgüter der Vereinten Nationen an. Diese erreichen viele andere Städte des Sudan nicht. Keine Arbeit, keine Möglichkeit, ihr Französischstudium weiterzuführen. Und trotzdem lassen sich Nuralin, ihre Mutter und ihre Schwester nicht unterkriegen. Sie hoffen auf einen militärischen Sieg der Armee in Khartoum. Auch wenn wir nichts in unserem Haus vorfinden würden, keine Möbel, gar nichts, wären wir bereit, zurückzukehren und neu anzufangen. Ich hoffe wirklich, dass das Land sich erholt und unsere Töchter ihre Ausbildung fortsetzen können. Möge Gott uns helfen. Ihren Kaffee wieder in Khartoum zu trinken, es sich im eigenen Zuhause wieder schön zu machen, davon träumen die drei Frauen. Dass der Krieg bald endet, glauben sie aber nicht.
Unser Korrespondent Ramin Sina ist also zurzeit für uns im Sudan unterwegs und ist heute Nachmittag von Port Sudan an der Küste ins Landesinnere nach Atbara gefahren. Ramin, wie erlebst du die aktuelle Situation dort?
Wir waren die vergangenen Tage in Port Sudan. Das ist eine Stadt, vor Kriegsbeginn eine beschauliche Hafenstadt gewesen, 200.000 Einwohner. Mittlerweile ist es die provisorische Hauptstadt. Mehr als 800.000 Menschen sind dorthin geflohen. Viele Menschen, die viel Hilfe benötigen. So viel Hilfe kommt dort aber gar nicht an. Viele Sudanesen, mit denen ich gesprochen habe, die haben mir gesagt, dass sie das Gefühl haben, dass international ihr Krieg gar nicht die Beachtung findet, wie beispielsweise die Kriege in Gaza oder in der Ukraine. Und dann hören wir, dass Hilfsgüter, die ins Land kommen, nicht durchgelassen werden, beispielsweise blockiert werden von der Armee und so nicht in die Gegenden kommen, die die RSF kontrolliert. Dabei ist wirklich Hunger eines der Hauptsorgen für Millionen von Menschen. Hunderttausende leiden an Hungersnot. Millionen befinden sich in einer akuten Notlage. Und vor den Banken in Port Sudan, da sind lange Schlangen. Es wurde mittlerweile quasi eine zweite Währung eingeführt. Da hat man schon das Gefühl, dass man in einem geteilten Sudan ist. Viele Analysten befürchten das auch, dass der Sudan sich nochmal teilen könnte. 2011 hatte sich ja schon der Südsudan abgespalten. Soweit sind wir jetzt nicht. Aber die Vermittlungsversuche im aktuellen Konflikt, die scheitern bislang allesamt und Frieden ist nicht wirklich in Sicht.
Aber warum ist dieser aktuelle Konflikt, dieser Krieg so blutig eskaliert?
Ja, die RSF-Miliz, die ist berüchtigt und die hat unter anderem Namen schon Anfang der 2000er einen Völkermord begangen in Darfur gegen indigene afrikanische Stämme. Und noch dazu haben sie jetzt finanzstarke Verbündete, allen voran die Vereinigten Arabischen Emirate, der Hauptfinanzier, der auch für Waffennachschub sorgt für die RSF. Es geht in diesem Konflikt um auch Rohstoffe, um Gold, um Uranium, aber es geht natürlich auch um Macht. Der Machthunger ist groß, sowohl für den beim RSF-Anführer Dagalo als auch beim Armeechef Al-Burhan.
Ramin, danke für die Informationen aus dem Sudan.
Gerne.
Er war nicht nur der niederländische Barockstar, er war, wenn man so will, auch der Meister der Selfies. Jahrhunderte bevor es den Begriff überhaupt gab. Denn Rembrandt war in vielem seiner Zeit voraus. Ein Genie mit Pinsel, der aber auch stets hervorragendes Selbstmarketing im Blick hatte. Und war dadurch der Erste, der sein eigenes Porträt so zahlreich malte, dass er selbst zum Kunstwerk wurde. Schon zu Lebzeiten wurde Rembrandt gefeiert, auch wegen so buchstäblich grandioser Werke wie diesem hier, der berühmten Nachtwache, eines seiner bedeutendsten Bilder. Das XXL-Format wurde jahrelang aufwendig untersucht. Seit kurzem wird es im Rijksmuseum in Amsterdam mal wieder aufwendig restauriert, und zwar vor den Augen der Besucher. Tobias Reckmann hat sich das mal angesehen.
Es ist gewaltig. Das Gemälde über 4 Meter breit. Das Motiv ein Wimmelbild. 31 Personen, überwiegend die stolzen Soldaten der Amsterdamer Schützengarde. Sie hatten die Stadt im Krieg vor den Spaniern beschützt. Wer davor steht, spürt die Wucht. Es ist ein großartiges Gemälde. Ich kenne es seit meiner Kindheit, damals nur von Fotos. 1995 kam ich zum ersten Mal hierher, um es zu sehen. Und es hat mich umgehauen. Die Rottöne auf der linken Seite sind toll. Und die Dynamik der Personen insgesamt. In seinen 380 Jahren hat das Gemälde viel gelitten. Zuerst hing es im Clubhaus der Schützengarde, erlebte wilde Feiern, Kriege und später Anschläge mit Säure und Messern. Immer wieder hat man es repariert.
Hier war der Säureanschlag 1999, das sieht man jetzt auch gar nicht. Und dann eben diese 12 Schnitte, die sind eher an der rechten Seite des Gemäldes. Hier fehlt die originale Farbschicht. Das kann passieren durch einen Stoß, aber auch durch Klimateinflüsse, zum Beispiel, dass die Farbe abblättert.
Vor allem aber muss der alte Firnis abgelöst werden. Dieser oberste klare Anstrich vergilbt mit der Zeit.
Dann lege ich mir die durchsichtige Folie hier rauf. Da legt man dann sein lösungsmittelgetränktes Tuch drauf und macht dann wirklich überall Kontakt. Dann nimmt man das quasi runter. Was man dann kriegt, ist eben dieses selbe Tuch, das dann getränkt ist mit Firnis. Und diese kleinen Stellen, das sind Retuschen, also von der Restaurierung in 1975.
Erst mit der neuen Firnisschicht kommt der Kontrast zurück und die Schützen erstrahlen wieder im Glanz. Seine Arbeit ließ sich Rembrandt damals gut bezahlen. Den Arbeitslohn mehrerer Monate musste jeder Abgebildete aufbringen. Das Besondere ist, Rembrandt bekommt den Auftrag, ein Gruppenporträt zu malen. Aber was er malt, ist eine Geschichte. Es ist, als würde man bei einem Schulfoto auf den Auslöser drücken, bevor sich alle ordentlich aufstellen. Er malt Menschen, die zur Seite schauen, die sich unterhalten. Das war damals komplett innovativ. Um Rembrandts Werk besser zu verstehen, haben sie das Gemälde mit hochauflösenden Kameras gescannt. Millimeter für Millimeter.
Das Tollste in diesem Stadium ist, sich mit dem Mikroskop die Malschicht anzuschauen. Und dann guckt man natürlich wirklich auf Rembrandt quasi, wie er seinen Pinsel setzte und seine Farben auf die Leinwand brachte. Und das ist jedes Mal wieder toll.
Nebenan in der Werkstatt zeigt uns Anna Krekeler eine Röntgenaufnahme. Die Röntgenstrahlen machen das Calcium in der Kreideskizze sichtbar, die unter der Farbe liegt. Man sieht, wie Rembrandt das Gemälde geplant hat.
Hier sieht man überall diese Linien und die sind von dem ersten Sketch, den Rembrandt machte. Also er hat sie vielleicht hier auch noch eine extra Fahne zum Beispiel geplant. Oder wenn man sich diesen Wald von Lanzen anschaut, dann sind auch nicht alle Lanzen gemalt. Also diese zum Beispiel und diese hier, die sind nur in dieser Skizze enthalten.
Wie lange die Restaurierung nun dauern wird, können sie nicht sagen. Monate, vielleicht Jahre, das Tempo gebe das Gemälde vor. Der Meister selbst hat ein Auge drauf.
Und der Meister der Wetteraussichten hat auf eben genau diese jetzt ein Auge. Sven, was malst du uns da an den Himmel?
Das ist mal ein Übergang, den habe ich auch nicht jeden Tag von Rembrandt auf mich. Ich will mein Bestes geben. Als erstes kann ich festhalten, dass ein bisschen Bewegung in die Atmosphäre kommt. In Sachen Feinstaubbelastung ist das zunächst mal relativ gut. Dann haben wir auch ein bisschen Winter aus dieser Bewegung. Und das möchte ich Ihnen erstmal zeigen mit diesem Bild auf Norderney aufgenommen. Das sieht mal so richtig aus, als wäre der Winter eingekehrt. Einige Zentimeter Schnee sind gefallen. Und es gibt im Moment eine große Temperaturdifferenz. Da kommt kein D hin, sondern ein T, Temperaturdifferenz. Und wir haben hier mal eine Linie reingemalt. Das ist die 0 Grad Isotherme. Also südwestlich davon ist es über 0 Grad, nordöstlich davon derzeit unter 0 Grad. Das Tief liegt hier über Belgien und den Niederlanden, zapft im Norden die kalte Luft an und drückt die warme und milde Luft noch in den Süden rein. Dazwischen Erzgebirge, Fichtelgebirge, im Moment gefrierender Regen. Also für viele gilt ein Achtung. Und jetzt legen wir mal das Radarbild von vor etwa 6 Stunden drüber. Sie sehen blau den Regen, Sie sehen dann den Schnee hier rosa eingefärbt. Und jetzt nehmen wir die Schicht drunter weg und lassen es laufen hinein in die Aktualität. Und Sie sehen, dieser Schnee, der breitet sich langsam ein bisschen nach Süden aus. Im Süden selbst, da ist weiterer Regen aktiv. Übergehend in unseren Vorhersagefilm können wir jetzt Folgendes beobachten. Die Kaltluft setzt sich langsam durch und deswegen gehen die Temperaturen runter. Das heißt, immer mehr wird es hier auch in der Mitte Schnee werden, im Süden anfangs noch der Regen, aber im Tagesverlauf morgen und bis zum Abend sinkt die Schneefallgrenze im Süden auch auf 200-300 Meter. Für viele Regionen bedeutet das dann ja dort bereits Flachland. Am ehesten haben wir ganz im Westen ein paar Aufhellungen. Temperaturen morgen früh an der Dosse teilweise minus 5 Grad, sind wir jetzt örtlich bei minus 6, geht also langsam hoch. Im Süden 5, 6 Grad plus und dort morgen Nachmittag bis 9 Grad. Später geht es auch runter, Nordhälfte schon frostig kalt und die Aussichten zeigen weiterhin viele Wolken. Am Freitag und Sonnabend in der Osthälfte immer mal wieder Schneefälle, nach Westen dann durchs Hoch etwas Sonnenschein. Die Nächte werden kalt.
Ein meisterhaftes Wimmelbild. Vielen Dank, Sven, für diese Aussichten.
Sehr gerne.
Soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit Sandra Maischberger und ihren Gästen. Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.